sagte, es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn du einen Lobpreiser einfach freie Hand gibst. Aber ich kann mich so damit identifizieren. Ich liebe es. Wir haben gerade eine sehr kostbare. Wir sind noch mittendrin. Einen sehr kostbaren Moment erlebt. Einen prophetischen Moment. Das kommt nicht immer. Und das sollen wir schätzen, wenn es kommt. Gott hat was Tiefes gewirkt, jetzt in diesem Augenblick, tiefer als wir es erahnen. Es war nicht so spektakulär, aber es war tief. Also nimm es mit und lass es nicht los. Lass es dich nicht berauben. Halleluja. Also diese nächste, wir haben bis 4:15 oder 16:15 Uhr etwa genug Zeit. In diese nächste Etappe möchte ich gerne über die Waffen unserer Kriegführung sprechen. Das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Bisher wurden wir einfach wirklich von Gott ermutigt, denke ich, uns selbst zu erkennen. Und unsere ganz besondere Beziehung zu Gott zu erkennen. Zu erkennen, dass wir bedeutsame Leute sind, dass wir Auserwählte des Herrn sind, dass er wirklich was vorhat mit uns. Ich hoffe, dass ihr diese Ermutigung wahrgenommen habt. Ich habe es wahrgenommen. Ich sage euch, wenn ich da predige und das Wort bringe, dann ist es für mich auch öfters neu. Auch wenn ich mich vorbereite und so, das ist immer... Ich empfange, interessanterweise, wahrscheinlich genauso viel wie ihr. Hoffentlich empfängt ihr genauso viel wie ich. Aber auf jeden Fall ist Gott so gut. Der arbeitet immer an uns allen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich in irgendeine Situation auf anderen Menschen herabgepredigt habe. Das war nie der Fall. Ich habe mich selber so angesprochen, dass ich selber... alle Buße tun musste, die ich selber gepredigt habe. Also ich war nie irgendwie davon ausgeschaltet. Nun möchte ich gerne, dass wir aber in die Gewissheit, wer wir in Christus sind, möchte ich, dass wir ein bisschen mehr in die Praxis gehen. Wie setzen wir jetzt die Waffen ein, die Gott uns gibt, um in unser Leben zu überwinden? Nicht nur für uns selber, sondern für unsere Umgebung, für unser Land, für unsere Stadt, je nachdem. Und ich möchte gerne anfangen in 2. Korinther, Kapitel 10. Und ich fange an in Vers 2. Ja, vielleicht sollen wir am Anfang anfangen, dass wir ein bisschen die Zusammenhang haben. Also 2. Korinther 10, ab Vers 1. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch bei der Sanftmut und Güte Christi, dass ich in eurer Gegenwart unterwürfig sein soll, aber mutig, wenn ich fern von euch bin. Ich bitte aber, dass ihr mich nicht zwingt, wenn ich bei euch bin, mutig zu sein oder hart zu sein, besser gesagt, und die Kühnheit zu gebrauchen, mit der ich gegen einige vorzugehen gedenke, die unseren Wandel für fleischlich halten. Also er hatte ein bisschen eine Spannung in der Gemeinde. Und dann fährt er fort in Vers 3, denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Hier auf Deutsch heißt es mächtig im Dienste Gottes. Wir haben auch, haben wir noch eine Elberfelder da oder ein Schlachterbibel? Könntest du Vers 4 nochmal lesen? Sehr gut. Das ist der Schlachter. Okay. Der kommt mir näher oder nahe. Ins Englischen heißt es, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig mit Gottes Macht. Diese Version am nächsten. Die Waffen, also die wir gegeben worden sind, sind nicht nur mächtig im Dienste Gottes, sondern die sind mächtig mit Gottes Macht. Das ist ein Riesenunterschied. Und jetzt gehen wir weiter und sehen, wozu diese Waffen gut sind. In Vers 5, wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das heißt, wir haben erstens mal einen Kampf, das wissen wir bereits alle, und wir haben Waffen, die mächtig in sich selbst sind. Denkt noch an diesen zwei Bilder, die ich euch vorher gegeben habe. Einmal der Stein, der aus dem Berge geschnitten ist, aber ohne Menschenhand, und der Fluss, der aus dem Thron kommt, und wie sie Leben in sich haben, Wachstum in sich haben, Macht in sich haben. Das sind Dinge, die unaufhaltsam sind. Das sind Waffen, die nicht von uns abhängen. Es hängt nicht davon ab, ob es mir gut geht oder schlecht geht, ob ich sie irgendwie auf irgendeine Art einsetze oder andere Art. Es geht wirklich darum, dass diese Waffen, die wir haben, die sind mächtig mit Gottes Macht. Die sind effektive Waffen. Und wenn wir sie einsetzen, dann geschieht was. Das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir das wissen. Unser Kampf ist ganz, ganz anders als das, was wir vielleicht erwartet hätten. Wir denken auf der Ebene, was wir empfinden können mit Augen, Ohren, Nase, Mund, also das, was wir wahrnehmen können in unserer Welt. Wenn uns irgendjemand schlägt, dann tut es weh. Das spüren wir wohl. Und wir reagieren. Normalerweise auf falsche Art und Weise, aber wir reagieren. Wenn wir irgendeine Ermahnung bekommen oder irgendeine Korrektur, dann ist es normalerweise so, es tut uns weh, wir werden beleidigt und wer bist du denn, dass du mir was sagst und so weiter. Und sind die Kriege in der Welt und wir wissen, wie sie ausarten können. Aber das ist nicht unser Kampf. Unser Kampf sieht anders aus. Unser Kampf hat als Feind, wenn ich das so sagen darf, Gedanken, Festungen. Wozu sind die Waffen gut? Lass ich mich das nochmal lesen. Wir zerstören damit, in Vers 5, Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Festungen werden die genannt. Festungen. Diese Gedankenfestungen halten einen ganzen Volk fest. Genauso, als ob sie eisernen Ketten wären. Die sind Dinge, die sind Festungen, die schwer zu zerstören sind. Die sind Festungen, die tief gegründet sind in die Psyche des Menschen. Wenn du nur mal den Humanismus nimmst als eine Festung, wie stark ist die Gedanke, dass der Mensch das Zentrum seines Universums ist? Und was hat das für Auswirkungen? Die ganze Evolutionslehre und so, das hängt alles damit zusammen, dass der Mensch das Zentrum ist, dass es kein Gott gibt, sondern der Mensch ist das Zentrum aller Dinge. Was für massive Auswirkungen hat eine Gedanke, eine Gedankenfestung? Und die sind Festungen, die auf Lügen aufgebaut sind, und der Ursprung dieser Festungen ist der Teufel. Der weiß ganz genau, wie er uns irgendwie kriegt. Der weiß ganz genau, wie es mit uns geht. Der braucht uns nur ein bisschen zu schmeicheln und schon sind wir total, absolut hinter seine Gedanken. So, ja, stimmt. Ich bin der Beste. Der Größte, der Mächtigste. Ich kann machen, was ich will. Wer bist du, der mir sagt, was ich machen soll? Ich mache meine eigenen Entscheidungen. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich machen. Ich weiß besser Bescheid, was ich brauche. Es ist mein Leben. Humanistisch. Wir sind alle so ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, wir sind alle sehr davon geprägt. Aber wir sind auch wiedergeborene Christen. Wir sind auch neue Kreaturen. Das Alte ist für mich vergangen. Ich bin neu geworden. Oh, das tut gut, wenn ich das sage. Aber ich weiß, wie ich so diese Leiche mit mir schleppe und ich hinke so vorwärts, voran und schleiche diese Leiche mit mir rum. Und oh Mensch, Meier. Ich sage immer, wenn ich beleidigt bin, Oder wenn jemand beleidigt ist, dann sage ich, bist du nicht eine neue Kreatur? Ja klar bin ich eine neue Kreatur. Und das Alte ist vergangen? Ja klar, das Alte ist vergangen. Das Fleisch habe ich gekreuzigt und so. Dann, er ist dann tot, oder? Und dann frage ich immer, ja, aber du schmerzt so sehr, du hast so viel Schmerz und bist beleidigt. Und ich frage, ja, wie viel Schmerz spürt dann eine Leiche? Denk drüber nach. Wie viel Schmerz spürt eine Leiche? Wenn die Leiche, wenn er eine Leiche ist, warum spürst du seinen Schmerz? Neu denken, alte Festungen niederreißen. Ich bin nicht mehr der. Halleluja. Ich könnte davon ein paar mehr gebrauchen. Das tut gut. Preach it, brother. Du weißt, wie die Amis sind. Okay. Wir leben in eine ganz neue Welt eigentlich als Christen. Und wir kämpfen in einen ganz neuen Kampf. Und oft finden wir, dass wir gegen uns selber kämpfen, weil diese alte Leiche noch da ist. Warum ist er denn überhaupt noch da? Können wir ihm nicht einfach loswerden einmal und wirklich als neue Kreaturen leben? Wäre das möglich? Ja, machen wir schon. Das machen wir. Das mag ich. Gell? Das oh, Halleluja. Lass uns Johannes mal aufschlagen. Johannes 15, 16 bis 19. Da heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr untereinander liebt. Und dann gehen wir weiter. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hättet die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Jesus hat uns erwählt, es war seine Entscheidung. Und seitdem gehören wir nicht mehr her. Eigentlich sind wir jetzt Staatsbürger des Himmels und wir verweilen nur so lange hier, bis unsere Arbeit fertig ist und wir sind als Botschafter in einem fremden Land. Und ein Botschafter, wenn es zu heiß wird, dann wird er wieder nach Hause geholt, wenn es wirklich schwierig wird. Aber die Tatsache ist, dass wir nicht von dieser Welt sind. Und wir kämpfen auf andere Art wie diese Welt. Das ist unsere Herausforderung, unser Vorteil und unser Privileg, wenn ich das sagen kann. In Johannes 17 sagt Jesus wiederum, die Verse 14 und 15, er spricht jetzt zu seinem Vater. Das ist ein sehr, sehr wunderbares Kapitel. Würde ich euch empfehlen, dass ihr das wirklich aufmerksam liest und ein paar Mal durchliest. Jesus spricht zu seinem Vater und er sagt, Vater, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor den Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Wunderbare Sache, die wir hier haben. Wir werden gesandt in die Welt, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir haben diese Garantie Gottes Schutz vor den Bösen. Jesus hat gesagt, Vater, ich weiß, es ist noch nicht Zeit, dass du sie aus der Welt holst, sondern bewahre sie von den Bösen, dass sie ihre Arbeit bis zu Ende ausführen können. Bewahre sie. Die Welt hasst sie, die haben mich auch gehasst und ich weiß, sie werden darunter leiden, aber ich habe sie zu einer neuen Kreatur gemacht, das Alte ist sowieso vergangen, diese Leiche spürt sowieso keinen Schmerz mehr, also ich weiß, dass sie es schaffen. Siehst du, warum wir diesen alten Leiche einfach ablegen müssen? Weil wir haben eine Arbeit zu tun in einer Welt, die uns eigentlich hasst. Wir sind nur Botschafter an Christi Stadt, solange bis unsere Arbeit hier zu Ende ist. Und dann gehen wir nach Hause. Wir haben eine Stadt, dessen Macher und Bauer Gott ist. Wir haben eine bessere Stadt, auf der wir schauen. Und das ist eine ganz tolle Sache. In Römer 7 ist ein erstaunliches Kapitel. Es offenbart uns ein bisschen die Natur, diesen Kampf, in der wir stehen. Und auch wie nahe es an uns rankommt. Es ist nicht, dass wir irgendwie so auf einer hohen Ross sitzen und diese Welt nicht berühren und einfach so mit einem Lächeln das machen können, so mit Leichtigkeit und das, ja, das schaffen wir mit links und so. Nein, wir sind wirklich mittendrin. Wir sind mittendrin in diesem Kampf. Lesen wir Römer 7 ab Vers 21. Und das ist Paulus, der spricht. Ich denke, wir 18, fangen wir dort. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust am Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Wow, der ist wirklich verzweifelt, der arme Paulus. Der ist fast in einer Depression hier. Der weiß nicht weiter. Was kann ich denn machen? Wer errettet mich aus diesem Leib des Todes? Ich sehe mich selber in einer hoffnungslosen Situation. Wer hilft mir denn heraus? Aber Gott sei Dank hatte er auch die Antwort drauf. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Und dann 8,1, preis dem Herrn für Römer 8,1. Halleluja, danke Jesus. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hier haben wir wieder diese zweibahnige Definition unseres Daseins. Denk nochmal, wenn du wiedergeboren bist, dann bist du gesegnet mit allen geistlichen Segen in Christus Jesus. Du sitzt mit ihm zu Rechten des Vaters im Himmel und regierst mit ihm. Und dann bist du auf die Zeitlinie dabei, deine Erlösung auszuarbeiten mit Furcht und Zittern. Du bist dabei, du bist in diesem Kampf, der Paulus hier beschreibt. Du willst Gottes Wille tun und du merkst immer, du fällst immer wieder auf die Nase. Gib irgendwas, du arbeitest dein ganzes Leben lang an verschiedenen Aspekten deinen Charakter, verschiedene Aspekte deiner Begierden, verschiedene Aspekte, mit der du selber kämpfst in dir. Du arbeitest daran bis zu dem Tag, wo Jesus dich heimholt. Und Paulus sagt, Mensch, wer errettet mich? Was soll das? Was kann ich denn? Das ist Paulus. Ich stelle dir jetzt eine Frage. Hat diese Situation Paulus davon abgehalten, seinen Dienst zu tun? Hat diese Situation Paulus davon abgehalten, die Kranken zu heilen? Dämonen auszutreiben? War er in irgendeiner Weise limitiert dadurch, dass er sich in dieser Situation befand? Seine Arbeit für den Königreich Gottes ging mit voller Kraft voraus. Amen. Was ist mit dir? Hast du dich limitieren lassen von dich selbst in deine Arbeit für den Herrn? Oder hast du die Gnade erkannt, die Paulus hier erkannt hat? Hast du dich davon abhalten lassen, deine geistlichen Waffen einzusetzen, weil du dich so unwürdig gefühlt hast? Ich schon. Ich muss gestehen, ja. Aber eines hat mich Gott gelehrt in den Tagen, wo wir Bibel geschmuggelt haben, wo wir hinter den eisernen Vorhang gingen. Da war ich auf jeden Fall so unfähig, dass er das hat total machen müssen. Es gaben Zeiten, wo ich mich so unwürdig gefühlt habe, und gerade zu der Zeit hat Gott seine größte Wunder durch mich getan. Gerade zu solchen Zeiten hat er gesagt, ja, geh und bete für diese Leute. Oder ich kam zu Besuch und die hatten dann überraschenderweise so eine große Versammlung angesetzt und ich musste dann predigen und für Leute beten und da passierten allerlei Wunder und solche Dinge. Aber von mir aus, hätte ich die Wahl gehabt, dann hätte ich mich einfach unter irgendeine Decke gekrochen und habe gesagt, na hier, mich kannst du nicht gebrauchen. Gib doch auf, nimm mich jetzt nach Hause und benutze doch jemand anders. Aber was ich da gelernt habe durch diese Zeiten, ist, wie groß seine Gnade ist und wie, ich will nicht sagen unwichtig, ihm unsere Situation ist oder diese unsere Sündhaftigkeit, das ist ihm nicht egal. Aber er erkennt uns durch und durch. Und er sieht uns nicht nur in unsere Sündhaftigkeit, das ist für ihn unsere Bedürftigkeit und das soll uns zu ihm immer wieder führen. In die Buße, in die Bekenntnis der Sünden und Buße tun, das ist ein andauernder Prozess in unserem Leben. Aber er sieht uns in erster Linie durch das Blut Christi. Er sieht uns als untadelig und rein durch die Sühnenopfer Christi am Kreuz. Und so kann er uns gebrauchen. Er kann uns gebrauchen, wann und wo er will. Und er wird es tun, wenn wir es zulassen. Wenn wir erkennen, dass diese Spannung immer in uns bleibt, dann machen wir uns nicht dadurch kaputt, sondern wir arbeiten dran. Es ist nicht, dass wir aufgeben und sagen, na, ich kann machen, was er will, seine Gnade ist sowieso da. Nein, sondern wir erkennen unsere Unwürdigkeit. Das ist die Erkenntnis unserer Bedürftigkeit für Jesus. Hätten wir es alleine geschafft, dann hätten wir ihn ja gar nicht gebraucht. Aber das hätten wir nie tun können. Deswegen brauchen wir ihn so dringend. Wir brauchen seine Gnade so dringend. Aber es ist da. Das haben wir in der letzten Session gehört. Wir sind auserwählt, wir sind gesetzt als Erben. Dass er von Anfang der Erde, bevor einer unserer Tage da gewesen sind, hat er alle schon aufgeschrieben gehabt. Der hat uns gewollt und auserwählt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und so können wir auch wie Paulus weitergehen in Römer 8,1. Nun gibt es kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, weil der Gesetz des Geistes stärker ist als aus diesem fleischlichen Gesetz. Das ist aber die Natur unserer Kriegführung. Dort leben wir, dort kämpfen wir, dort kommen diese Festungen auf uns zu. Wir haben aber diesen Vorrecht, diese Festungen zu zerstören. Wir können dagegen wirken. Wir können was tun. Diese Festungen, die wir niederreißen, das sind diese Gedankendinger, die Philosophien, vielleicht kann man sagen, die unsere Zeitalter prägen. Die ändern sich ab und zu. Die bekommen neue Namen. Die bekommen neue Gesichter. Die Evolution hat jetzt gerade Darwin als Bild, aber vor ihm gaben anderen, die genauso. Es hat immer mit dieser Verderbtheit zu tun, diese Gedanke, diesen Stolz. Ich kann das besser als Gott. Wir brauchen Gott nicht. Wir haben bessere Erklärungen. Und dann hier die Rebellion, das Pescha, wo der Mensch sich stellt und sagt, mein Weg, nicht sein Weg. Und das bringt dann die Früchte der Sünde hervor. Daher kommen alle diese Festungen. Und nur um einige Beispiele zu nennen, ist erstens einmal der Humanismus, das heißt, der Mensch ist das Zentrum aller Dinge. Dann ist der menschliche Stolz eine sehr starke Festung. Das heißt, mein Weg ist besser als Gottes Weg. Und ich sage dir, das ist wahrscheinlich eine der gefährlichsten Festungen. Denn ich denke, wir alle kämpfen ein bisschen damit. Es sind Stellen in der Bibel, wo wir nicht so recht wissen, stimmt das oder so? Oder es gibt Dinge, die für Frauen sehr schwierig sind in der Schrift. Es gibt Dinge, dass Männer sehr schwierig finden. Das ist nicht fair und so weiter. Eigentlich ist es nicht fair, weil wir es nicht richtig verstehen, wie Gott es meint. Aber das ist einfach unser menschlicher Stolz, wo wir sagen, ich weiß doch besser Bescheid, das kann doch nicht wahr sein. Und dann gibt es die Chauvinismus, den Machoismus, wo der Mensch der Größte ist und die Frauen müssen sich alle unterordnen, weil ich bin der Alpha-Typ und der. Und dann gibt es die Feminismus, wo die Frauen sagen, na, wir sind so viel besser, die Männer, die sind nur, die haben blind, die haben nur eins im Kopf. Und die. Das ist genauso eine Festung, genauso eine Lüge. Relativismus, wenn die Gesellschaft sagt, es ist in Ordnung, dann muss es okay sein. Wenn die meisten meinen, naja, ist okay. Und da fällt alles Mögliche drunter. Und dann ist die Evolution, das ist ja die Lehre, wo das Ganze entstanden ist ohne Gott, dass man keinen Gott braucht. Das sind ganz die natürlichen Dinge, die kommen von selber irgendwie. Das sind alle Festungen. Sind bestimmt 100 mehr, 100 andere. Aber das sind einige, die unseren Tagen sehr, sehr prägen. Es ist auch klug, wenn wir ehrlich genug miteinander sind und wir uns die Frage stellen, inwiefern stehe ich unter dem Einfluss von diesen Festungen? Denn eigentlich muss dort unser Kampf anfangen. Es muss ja mit uns anfangen. Wo wir sagen, okay, Herr, wo bin ich gebunden? Wo bin ich beeinflusst? Und wie kann ich mich selber reinigen lassen von solchen Dingen? Es gibt keinen schnellen Weg dazu, um Gottes Wort wirklich zu kennen. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, die Dinge zu prüfen. Ihr könnt euch gerne sagen lassen, was Gott meint, was Gott denkt. Aber wenn ihr wirklich gegründet sein wollt, dann werdet ihr jetzt heute anfangen, die Bibel durchzulesen. Und ihr werdet nie damit aufhören. Denn umso mehr du deine Bibel kennst, umso sicherer ist dein Stand. Ohne dass du die Bibel liest, bist du immer auf anderen angewiesen, dass sie dir was sagen. Und wer weiß, ob die Wahrheit sagen oder nicht. Das Schöne an der Bibel ist, dass Gott sein Wort auf unseren Herzen geschrieben hat, als wir wiedergeboren wurden. Also wir haben auch ohne das geschriebene Wort, haben wir einen übernatürlichen Schutz in uns eingebaut. Aber wir müssen wirklich darauf aufmerksam sein. Wenn irgendetwas auf dich zukommt, und du hast ein komisches Gefühl dabei, dann musst du so weit trainiert sein, dass du sagst, hoppla, dann erstmal nein. Dann erstmal warten. Aber die wenigsten von uns haben diese Sensibilität. Dass diese Sensibilität wächst in dem Maß, wie wir Gottes Wort kennen. Weil wenn wir die Bibel lesen, dann wird es in unserem Herzen bestätigt. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung schon gemacht hast. Du liest deine Bibel und es schmeckt gut. Ja? Wer kann das nachvollziehen? Du liest die Bibel und es passt. Schmeckt gut. Es tut gut. Das ist die Zeugnis des Geistes in dir. Das heißt, das stimmt überein mit dem, was Gott dir ans Herz geschrieben hat. Und umso mehr du deine Bibel liest, umso mehr lernst du diese Zeugnis des Geistes erkennen und umso mehr erkennst du das Falsche. Aber das ist eine Übungssache. Deswegen sagt er, lies mein Wort. Deswegen sagt er, verbringe Zeit mit mir. Wer mich liebt, der tut, was ich ihm sage. Und woher weißt du, was er dir sagt? Aus seinem Wort. Ich ermutige jeden zu versuchen, die Bibel einmal im Jahr durchzulesen. Versuch es einfach. Lies 2 oder 3 Kapitel am Tag und dann hast du es. 15 Minuten am Tag, dann hast du es locker. Aber wer bringt 15 Minuten zusammen? Ich kann leicht ein paar Stunden vor der Glotze sitzen. Da bewegt sich was mindestens. Wenn ich meine Bibel lehre, dann schlafe ich gleich ein. Höre ich oft. Aber es ist auch logisch. Natürlich schläfst du ein, wenn du deine Bibel liest. Wer versucht, dich einzuschläfern, frage ich dich. Okay, dann warte ich vielleicht doch nicht bis nach 10 Uhr nachts, wo ich mich nur noch hinlegen möchte und schlafen möchte. Vielleicht mache ich das doch morgens in der Früh mit meiner ersten Tasse Kaffee oder sowas. Das ist auch eine Entscheidung. Welchen Stellenwert geben wir die Bibel? Welche Zeit geben wir ihm? Okay. In diesen Schlacht ist es wichtig, dass wir unsere Stelle, unsere Stellung, unseren Platz erkennen. Wir haben einen Platz der Autorität. Wir haben Autorität, diese geistlichen Waffen einzusetzen. Wir haben Autorität, diese Festungen niederzureißen. Und dazu möchte ich ein paar Schriftstellen lesen. Einfach, dass wir sehen, dass es so ist in der Schrift. Das sind nicht nur meine Wörter, das sind Gottes Wörter. Lass uns Lukas 10 aufschlagen. 17 bis 20. Jesus sandte 72 Leute raus und hat gesagt, geh hin und predigt das Evangelium, und die kamen zurück. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpionen und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nicht wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Gleich in die richtige Perspektive, aber die haben Macht über diese bösen Geister, und die waren noch nicht mal wiedergeboren. Die waren noch nicht mal wiedergeboren. Aber in Jesu Namen, er hat sie befähigt, er hat sie ausgesandt, und es hat geklappt. Und die waren wild vor Freude. Halleluja. Was ich auch interessant finde, ist im nächsten Vers, wo es heißt, zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du diese den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Also, Jesus war überaus glücklich. Der hüpfte so im Geiste, der freute sich im Heiligen Geist, dass er, juhu, ja, Vater, ich danke dir, dass das so geschehen ist. Und du hast es diesem simplen Volk gezeigt, Vater, nicht die Klugen, die Pharisäer, die sind genauso blind wie gestern. Aber diese Unmündigen, Herr, diese, die dein Wort eigentlich gar nicht kennen, denen hast du es offenbart. Denen hast du es gezeigt, wie mächtig du bist. Und wie mächtig du in ihnen und durch ihnen sein kannst. Halleluja. Das fand ich das nur nebenbei, aber das fand ich wirklich toll, wie Jesus da reagiert hat. Das ist spitze. Halleluja. Der freut sich über uns, wenn wir irgendetwas vollbringen in seinem Namen. Oh, Halleluja. In Lukas 22 ist dieser Vers, wo Jesus sagt, von nun an werdet ihr den Menschensohn sehen zu Rechten des Vaters im Himmel. Unsere Autorität kommt von ihm, von Jesus. Und Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Also er regiert im Himmel. Und ich sage das noch einmal, er sitzt zu Rechten des Vaters. Er steht nicht händeringend da und macht sich Sorgen um das, was geschieht und sagt, oh, ich hoffe, dass es klappt. Sondern er sitzt gelassen, souverän auf seinem Thron. Und wartet, bis der Vater alle seine letzten Feinden unter seinen Füßen stellt. Seine Wesen, seine Attitudes, so wie er ist, er wirklich gelassen und souverän. Und so sollen wir auch sein. Es ist keine händeringende, oh, ich hoffe, dass es klappt, Geschichte für uns, sondern es ist ein Machtwort, die wir sprechen. Es sind Waffen, die wir einsetzen, die mächtig sind mit Gottes Macht, um diese Festungen zu zerstören. Interessant. In Johannes 14 ist eine der erstaunlichen Schriftstellen, die ich kenne. Und damit kämpfe nicht nur ich, sondern wahrscheinlich viele von euch. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch Größeres als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, denn damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet, wiederholt er sich noch einmal, in meinem Namen, das will ich tun. Das ist Johannes 14, Abvers 12. Woher kommt unsere Autorität? Es kommt direkt von Jesus. Er sagte, wahrlich, wahrlich. Nun, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Jesus ist die Wahrheit. Vater, heilige sie in die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Jesus ist das Wort Gottes. Er ist Wahrheit pur. Und dennoch sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist eine Bekräftigung, die wir uns gar nicht so erfassen können. Die Wahrheit selbst sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Er macht es, er schwört bei sich selbst und sagt, weil die Wahrheit da ist, sage ich, weil ich die Wahrheit des sage, ich sage, es ist wahr, du kannst dein Leben darauf bauen. Du kannst dich darauf verlassen. Auch in Situationen des Lebens und des Todes kannst du dich darauf verlassen, dass was ich dir jetzt sage, gilt. Und dann sagt er, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und noch größere Werke werdet ihr tun. Denn ich gehe zum Vater. Und dann wiederholt er sich und sagt erstens mal, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und damit wird der Vater auch verherrlicht sein. Oder er tut es, damit der Vater verherrlicht wird. Und dann wiederholt er sich noch einmal, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen. Das will ich tun. Wow. Also ein Mercedes hätte ich gut gebrauchen können. Schönes Haus an der Elbe, ein bisschen höher als die Elbe. Könnte ich auch gut gebrauchen. Also das ist die Herausforderung, wenn du so einen Vers liest. Denn wir wissen auch, dass das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Wenn wir ihn bitten nach seinem Willen, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass wir das empfangen, wofür wir gebetet haben. Also es kommt nicht nur darauf an, was wir wollen, sondern dass wir unser Willen ihm unterordnen. Inwiefern haben wir diesen Pecha, diesen Rebellion überwunden? Inwiefern ist unser Willen jetzt nicht mehr in den Baum zu finden, sondern hier in dem Kreuz? Das Kreuz ist immer dort, wo mein Wille Gottes Wille kreuzt. Das ist der Stelle, wo ich mich kreuzigen muss. Und wenn mein Wille dann Gottes Wille wird, dann kann uns nichts aufhalten, denn wo zwei sich einigen, wird ihnen nichts unmöglich sein. All diese Dinge kommen zusammen, die fließen zusammen in irgendeine ganz solide, ewige Felsen, worauf ich mich verlassen kann. Meine Antwort auf diese Machtwort Jesu ist, okay, Herr, dann lass mich wissen, was ist dein Wille? Ich will mit. Ich will in diesen Fluss steigen, dieser unaufhaltsame Fluss. Ich will Teil dieser Stein sein, der wächst und wächst und die ganze Erde erfüllt. Ich möchte nicht irgendwie beiseite meinen eigenen Süppchen kochen, sondern ich will Teil dessen sein, was du machst in meine Zeit, in meine Generation. Und dann weiß ich, dass ich ein Machtwort sprechen kann, weil dann bin ich ein Botschafter Christi. Ein Botschafter tut nicht seinen eigenen Willen. Ein Botschafter tut das, wozu er ausgesandt wird von seinem Land. Und so sind wir, so sollen wir auch agieren. Dann haben wir diese ganze Versprechen, dann passt alles. Und dann sind wir auch genauso gelassen und souverän wie Jesus selber, so wie er zu Rechten des Vaters sitzt. Lass uns Epheser aufschlagen. Epheser 2, die Verse 4 bis 7. Epheser 2, Abvers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seine großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Damit in den kommenden Zeiten er zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Er hat uns gesetzt im Himmel mit Christus. Also wo sind wir? Im Himmel mit Christus. Und wo ist Christus? Sitzen zur Rechten des Vaters auf seinem Thron. Also wo sind wir? Sitzen zur Rechten des Vaters auf dem Thron. Wow, cool. Daher kommt unsere Autorität. Die geistlichen Waffen, die wir einzusetzen haben, sind ganz anders als die Waffen dieser Welt. Wir kennen alle die geistliche Waffenrüstung, der Helm des Heils, Schild des Glaubens, wir sind gegürtet mit dem Vorbereitung des Evangeliums. Wir haben ein Schwert des Glaubens und unsere Füße kleidet mit die Vorbereitung des Evangeliums. Aber wie setzen wir die Dinge ein?